Das ist eine neue Jacke. Ach. Ja, kommt alles wieder. Ich sehe uns hier, der schon in Schlachhosen stehen. Irgendwann hat auch Gerd wieder lange Haare. Ja, ich glaube, die Predigt wird heute deutlich anders verlaufen als Freitag, weil hier so ein paar Leute wahrscheinlich mehr nachvollziehen können, was ich im ersten Teil sage, dafür nicht mehr so gut wie Freitag nachvollziehen können, was ich im zweiten Teil sage. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle in letzter Zeit, na vielleicht nicht alle, aber die meisten von euch in letzter Zeit irgendwann einmal auf einem Spielplatz waren, weil die meisten von euch, glaube ich, Kinder haben hier heute Morgen, oder? Okay, also Thomas, okay, ich sehe schon, das ist eine Frage, die ich besser nicht gestellt hätte. Thomas war nicht da, Lothar war zum Spielen da, irgendwer war zum Konsumieren da. Es waren jetzt alles nicht so die Antworten, die ich erwartet hatte. Also ich war schon lange nicht mehr auf einem Spielplatz, weil ich ja auch schon bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr mit Förmchen spiele. Oder vielleicht ein bisschen länger sogar. Aber ich gehe relativ regelmäßig an einem Spazierplatz beim Spielen vorbei. Nein, nochmal von vorne. Also ihr geht ja manchmal auf... ich gehe relativ regelmäßig an einem Spielplatz vorbei, wenn ich meine Gebetsspaziergänge mache. Ich wohne ja genau am Harkortsee in Wetter an der Ruhr. Das ist also total herrlich zum Beten und Spazieren gehen. Du kannst ewig lang am Wasser lang laufen und das macht also richtig Spaß, also mir zumindest. Und da ist immer genau am See ist ein Spielplatz und ich gehe immer achtlos dran vorbei. Und Freitag war das irgendwie nicht so. Ich komme Freitag wieder zurück vom Beten und dachte mir, Mensch, geh doch mal auf den Spielplatz. Da war keiner, das ist ziemlich selten, weil der Spielplatz also immer entweder voll ist mit Kindern und da gehe ich dann nicht so gerne hin, weil Kinder ja manchmal auch Erwachsene anfallen und voll sabbern oder so. Und da habe ich einen heiden Respekt vor. Also Anwesende natürlich ausgeschlossen. Ich weiß, ihr, wenn ihr hier seid, ihr würdet das niemals machen, aber manche schon. Und wenn keine Kinder da sind, dann sind meistens die Hauptschüler da, weil das so genau an der Hauptschule ist. Und da gehe ich dann auch nicht so gerne hin. Und jedenfalls, jetzt war tatsächlich mal kein einziger da. Und ich dachte mir, geh mal dahin und setz dich mal auf eine Bank und lies dir mal die ganzen Graffitis durch, die da so stehen. Und ich glaube, das ist ja üblich, ne? Spielplätze bieten ja eine Menge Platz für Anschriften. Und so habe ich da gesessen und habe festgestellt, dass eigentlich alles, was da stand, ungefähr das Gleiche war. Also es ging thematisch immer um das Gleiche. Da war da Erik plus Yvonne gleich Herzchen für Eva. Und Yvonne war schon durchgestrichen und daneben stand dann Chantalle. Ja, und kurz drunter dann Murat, ich liebe dich für immer. Gezeichnet. Irgendwer durchgestrichen und kurz darunter dann, Murat, ich werde dich immer hassen, du böser Mensch, übersetze ich jetzt mal. Da stand so ein bisschen was anderes. Und ich war so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, so über die Flexibilität des Ganzen, denn man ist ja in der Regel auch nicht so lange auf so einer Hauptschule und trotzdem scheint man da so seine Gesinnung relativ regelmäßig zu ändern. Und es muss nicht so sein, dass der Mensch, den man jetzt gerade für immer lieben wird, dass man den nächstes Jahr auch noch lieben wird. Und es muss offenbar auch nicht sein, dass wie der Mensch, den man jetzt gerade schrecklich findet und für immer hassen wird, dass man den 2 Jahre später auch immer noch hassen wird. Also, sondern scheinbar herrscht doch so eine gewisse Flexibilität darin, wie wir unsere Zuneigung verteilen und wie wir sie auch immer wieder zurücknehmen. Aber mir ist dabei so ein Prinzip aufgefallen, das mir komischerweise vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Nämlich, dass ganz offensichtlich irgendetwas in uns Menschen drin ist, das sich danach sehnt, dass Beziehungen, die wir eingehen, beständig sind. Also kaum jemand fängt eine Beziehung an, egal ob es eine Liebesbeziehung ist oder einfach eine ganz normale Freundschaft, und sagt sich, ach ja, das wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber das macht ja eigentlich nichts. Sondern zumindest am Anfang hat man doch immer noch so den Anspruch darauf, dass man mit dieser Person alt werden wird. sei das jetzt irgendwie die Freundin, die man hat, oder der Freund, den man hat, oder eben jemand, den man kennenlernt, mit dem man gut in eine Disco gehen kann, oder Schach spielen, oder wer weiß was. Man stellt sich das immer so vor, dass es auf Ewigkeit so weitergehen wird und dass man zusammen alt wird, irgendwann das Altersheim gemeinsam teilt, sich Geschichten von früher erzählt und über die mittlerweile so schlecht gewordene Jugend schimpft. Und eben halt all das macht, was man so tut, wenn man das Leben zusammen teilt. Und komischerweise ist es ja so, dass das nicht immer funktioniert, um das mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ich denke, wenn ich jetzt hier mal eine Umfrage machen würde, wenn ich euch überhaupt sehen würde, und ich würde jetzt fragen, wer von euch hat es denn mal erlebt, dass eine Freundschaft oder eine Beziehung zerbrochen ist und dass eine Person, von der du gedacht hast, dass sie immer an deiner Seite sein wird, jetzt nicht mehr an deiner Seite ist, obwohl sie nicht gestorben ist, dann gehe ich mal davon aus, dass die allermeisten Hände hochgehen würden. Und wenn eine Hand darunter wäre, die nicht hochgeht, dann würde ich dich in der nächsten Woche zu einem Seminar einladen, damit du uns erzählen kannst, wie du es gemacht hast. Weil ich glaube, du hast... Genau. Also entweder bist du super unbeliebt oder du hast uns dann wirklich was zu sagen. Beides wäre ja möglich. Und so meine ich es, es muss irgendetwas geben, was diesem Wunsch in uns immer zusammen zu bleiben entgegenwirkt. Und das wäre, wenn ich das mal ganz theologisch völlig platt ausdrücken würde, ich meine, dass es Sünde ist. Dass es etwas gibt, was in uns arbeitet, was wie so ein inneres Gift ist, das uns immer wieder dazu treibt, einander zu verletzen, aneinander vorbeizureden, nicht zu vergeben und was uns dazu treibt, irgendwie so eine etwas anzusammeln, was der andere uns alles angetan hat, was auf Dauer dazu führt, dass man bestimmte Themen vermeiden muss oder dass man sich dauernd streitet, dass man immer wieder an die gleichen wunden Punkte rührt und sich nachher so übereinander ärgert, dass man irgendwann nicht mehr zusammenbleiben kann, weil einfach sich so viel aufgestaut hat, dass die Beziehung davon automatisch kaputt gemacht wird. Und ich weiß, das ist nicht die beste Nachricht, aber es ist trotzdem eine Nachricht, die man hören sollte. Ich meine irgendwie, dass dieses Ding in jedem Menschen wirksam ist und dass es hundertprozentig immer dazu führen wird, dass auf ganz lange Sicht Beziehungen kaputt gemacht werden. Und jetzt sagst du vielleicht so, ja, nee, bei mir ist das nicht. Ich bin jetzt schon 30 Jahre verheiratet. Heute mal tatsächlich die Möglichkeit, ist jemand 30 Jahre verheiratet hier? Oh, länger? Okay, ihr müsst das nicht sagen, wenn ihr schon länger, aber das ist schon, also 30 Jahre ist schon echt ein Applaus wert. Wow. Wir haben jetzt gerade 11 Jahre auf dem Buckel, meine Frau und ich, und es ist auch immer noch gut. Oh Mann. Gibt es hier irgendwo Rosen an Tankstellen, die ich nochmal eben halten kann? Nee, so meine ich das nicht. Aber weißt du, du könntest ja sagen, wieso, ja, das ist bei mir, bei uns ist es immer noch nicht so. Und dann würde ich einfach mal ganz dreist sagen, dass es mich nicht aus dem Konzept bringt, sondern dass ich davon ausgehen würde, wenn man den Zeitstrahl beliebig lang verlängern könnte, 100 Jahre, 1000 Jahre, was weiß ich, dann würde irgendwann so die Summe der Sachen, die man einander angetan hat, immer größer werden und irgendwann wärst du an dem Punkt, wo du wahrscheinlich erstmal nur noch streiten würdest und irgendwann Resignation eintritt und dann geht's nicht mehr weiter. Und das habe ich leider ganz viel gesehen, also im Leben von super vielen Leuten, mit denen ich zusammen gewohnt habe, dass die schon über Jahre auch zusammen gewohnt haben und sie an einem Punkt angekommen sind, wo sie eigentlich bloß noch so mehr oder weniger friedlich koexistiert haben, aber manchmal auch das ganze Haus mit ihren Streitigkeiten amüsiert haben. Und es war überhaupt nicht attraktiv. Und ich meine, dass es tatsächlich so ist, irgendwie, dass diese Sünde so wirksam ist, dass sie irgendwann alles kaputt macht, jeden Menschen auseinanderbringt, jeden Menschen zerstört und wirklich alles vernichten wird. Und es ist wie ein Gift. Und wenn du ein Gift in dir hast, dann ist natürlich so die nächste wichtige, große Frage, was macht man jetzt damit oder kann man irgendwas überhaupt dagegen tun? Und es ist ja jeder, der mal Filme geguckt hat, der wird wahrscheinlich auch mal einen Film gesehen haben, wo der Held irgendwie vergiftet worden ist und jetzt die nächsten 90 Minuten ist er also nicht nur damit beschäftigt, die Welt zu retten, sondern er muss auch noch sich selber retten und irgendwie an das Gegengift kommen. So, als Kind habe ich immer Sherlock-Holmes-Filme gesehen, damals die ganz alten Schwarz-Weißen mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes und wie ist der Watson nochmal? Nigel Bruce als Dr. Watson, habt ihr die gesehen? Also, wenn nicht, absolute Bildungslücke. Also, versucht euch die mal zu kaufen. Kann man auch im Internet kaufen, so bei Amazon. Die kosten auch nicht mehr als 35 € pro Kassette. Was bei einem Film, der 35 Minuten Spielzeit hat, meine ich, absolut angemessen ist. Und jedenfalls, da war auch einer, da ist er vergiftet worden und musste halt jetzt das Gegengift suchen. Und das hat die ganze Folge gedauert, bis er das Ding endlich gefunden hat und dann auch wirklich wieder gesund geworden ist. Und ich glaube, dass es bei Sünde und bei allem, was uns zerstört, eben genau das Gleiche ist. Es gibt ein Gegenmittel. Es muss ein Gegenmittel geben. Und das große Gegenmittel ist ein Cocktail aus Vergebung und Erneuerung. Ich glaube, dass Jesus deswegen so stark ist mit diesem Thema Vergebung, weil er weiß, wenn wir das ohne Vergebung, wir uns Sachen immer wieder vorhalten werden. Und dass ohne Vergebung diese ganzen kleinen Ärgerlichkeiten, wo man gar nicht so darauf achtet, aber dass sie irgendwann dazu führen werden, dass man das Liebe erkaltet, dass Menschen verbittern und dass Beziehungen irgendwann unmöglich sind. Das fängt an bei den Klodeckeln, die mal oben und mal unten sind und schon wirklich mannigfachen Streit verursacht haben in vielen WGs, gerade in gemischten WGs, aber wo man halt sich leidenschaftlich drüber streiten kann, wer hat jetzt den Klodeckel wieder oben gelassen und du machst das doch immer und nein, mache ich doch gar nicht immer und es gibt Ärger darüber. Und mit der Zeit, irgendwie kann das so zur Verbitterung führen, dass Fronten völlig verhärtet sind und dass man nicht mehr miteinander klarkommt, obwohl man doch eigentlich vom Kopf her sagen müsste, Mensch, so eine Kleinigkeit. Und trotzdem sind es gerade die Kleinigkeiten, die Stress machen. Im Hohen Lied heißt es an einer Stelle, fangt uns die Füchse, die die Trauben wegessen, die kleinen Füchse. Noch nicht mal große Füchse, aber so diese ganzen kleinen Nervigkeiten des Alltags, die irgendwann dazu führen, dass man nicht mehr klarkommt. Und deswegen ist Jesus so deutlich damit, und als Petrus dann zu ihm kommt einmal und sagt, hey Meister, wie oft muss ich eigentlich jemandem vergeben, der mir so richtig auf die Nerven geht? Siebenmal reicht doch. Und ich spekuliere manchmal darüber, wen er wohl gemeint hat. Also ich meine, die waren ja eigentlich nur zu 13 unterwegs, ne? Also Jesus und seine 12 Jünger. Und ich tippe so ein bisschen auf Johannes. Weil Petrus, so dieser alte Bollerkopf, der immer irgendwie die Nase vorn hatte, immer irgendwie ein schnelles Wort hatte, immer irgendwie allen vorangegangen ist. Und dann Johannes, der auch gerne mal beim Abendmahl seinen Kopf an die Brust Jesu gelegt hat und auf seinen Herzschlag gelauscht hat. Ich glaube, die beiden sind gar nicht gut zusammen klargekommen oder hatten wahrscheinlich schon ein paar Herausforderungen in ihren Beziehungen, wie man das heute so ein bisschen euphemistisch sagen würde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus den meinte. Und dass er jetzt zu Jesus kommt und sagt, meine Güte, der Typ geht mir so auf die Nerven. Wie oft muss ich dem denn vergeben? Siebenmal reicht doch, oder? Und danach kann ich doch das Alte Testament rausholen. Und dann klären wir die Sache auf meine Art. Und Jesus verdreht die Augen himmelwärts und sagt, nein, Petrus, siebenmal reicht nicht, sondern 70-mal siebenmal. Und Petrus rechnet nach. Ich denke mal, er war kein guter Rechner. Wahrscheinlich eher so wie ich. Rechnet nach und sagt, das sind ja 730 Mal. Jesus sagt, nein, falsch. Das sind ja 500 Mal. Nein, auch falsch. Es sind, wie viel sind es denn eigentlich? 490 Mal. Und 490 Mal, das ist ja, da mache ich ja nichts anderes. Oh, Jesus meint genau das. Genau das. Vergebung muss so oft passieren, wie Verletzung da ist. Weil wenn es nicht so oft da ist, dann bleibt irgendwas zurück. Dann bleibt irgendwas zurück, was unvergeben ist. Irgendwas, was man in der nächsten Streitigkeit wieder hervorholen wird und wo man dann wieder sagen wird, 23. März 1835, weißt du noch, was du damals irgendwie zu mir gesagt hast? Und es ist immer noch da. Also Vergebung muss eigentlich so oft passieren, wie Verletzung da gewesen ist. Aber Vergebung reicht auch nicht, weil Vergebung bloß irgendwie so ein Niveau schafft, auf dem man miteinander klarkommt, aber nicht dafür sorgt, dass wir wirklich Liebe und Leidenschaft in unseren Beziehungen haben Und deswegen muss auch immer wieder Erneuerung reinkommen. Und deswegen muss es immer wieder sein, dass wir den anderen mal wieder mit Gottes Augen sehen können, dass der Mensch, den wir jetzt gerade so ertragen können, weil wir ordentlich vergeben haben, dass wir ihn wieder so sehen, wie Gott ihn sieht und dass dadurch wieder eine Leidenschaft in uns reinkommt und Liebe erhalten wird. Und ich meine Liebe jetzt tatsächlich auch nicht nur unter Ehepaaren, sondern ich meine, dass wir auch so unter unseren Freundschaften eigentlich eine Menge mehr Liebe brauchen könnten, als wir es jetzt haben. Dass es einfach jedes Mal, wie wichtig ist, dass Beziehungen auch was mit Liebe zu tun haben. Also beides wird nötig sein. Und ich meine, dass man beides zumindest extrem schwer nur aus sich selbst heraus machen kann. Also ich bin jetzt erst 16 Jahre oder sowas mit Jesus unterwegs. Ich weiß, wie es ist, ohne Gott zu leben. Und ich weiß, dass es damals mir völlig unmöglich gewesen wäre, irgendwem irgendetwas zu vergeben. Geschweige denn, irgendetwas erneuert zu bekommen. Das hätte ich mir nicht aus dem Arm leiern können. Da hätte ich machen können, was ich wollte. Das wäre nicht funktioniert. Und der einzige Zugang eigentlich, den man zu solchen Dingen hat, ist durch die Beziehung zu Gott. Und allein das ist schon nicht so ein großer Grund dafür, dass jeder Mensch Jesus braucht. Also ich hatte gar nicht vor, was Evangelistisches zu predigen, aber es ist tatsächlich so. Jeder Mensch braucht Gott, jeder Mensch braucht Vergebung. Und es gibt ja manche Leute, die sagen so, ne, ich brauche keine Vergebung, ich habe gar keine Schuld auf mich geladen. Aber ich glaube, wenn du 5 Minuten mit denen redest, dann findest du irgendwelche Punkte, wo sie definitiv Schuld auf sich geladen haben oder wo andere Leute an ihnen gesündigt haben und sie dann irgendwie selber mit dem mit gleicher Münze zurückgezahlt haben und wo sie es unbedingt bräuchten, dass jemand in ihr Leben kommt und ihnen hilft, Beziehungen aufzuräumen und überhaupt mal im Leben klarzukommen. Es gibt mit Sicherheit keinen, der nicht sowas hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, der durch alle Situationen seines Lebens gehen könnte und sich nicht ein einziges Mal schämen würde. Und wenn du dich einmal schämst, dann heißt das doch schon, da ist irgendwas nicht richtig. Und da ist irgendwas, wer? Bush Junior. Okay, das schämt. Okay, andere Diskussion. Wohl kann sein, dass ich nicht schäme, keine Ahnung. Aber jedenfalls, hey, jeder Mensch braucht das. Und jetzt ist eigentlich die Sache, das war nur die Einleitung. Ne? Deswegen habe ich ja vorher schon, ich habe Wolfgang gefragt, darf ich lange predigen oder nicht? Und er hat gesagt, ja, eine halbe Stunde. Deswegen muss ich den zweiten Teil jetzt etwas verkürzen. Ich predige ja ganz selten eigentlich nur über diese menschlichen Sachen, weil mir einfach die Beziehung zu Gott die wichtigste ist. Es gibt eine Beziehung, die liegt unter allen anderen Beziehungen. Und wenn du das auf die Reihe kriegst, dann wird sich wirklich was verändern. Und solange du diese Beziehung mit deinem himmlischen Vater nicht auf die Reihe kriegst, solange werden alle anderen Sachen, die es im Leben gibt, immer wieder Problemfelder sein, wo du nicht drüber kommst, weil dir göttliche Hilfe einfach fehlt. Und es ist so, dass die Beziehung mit Gott vergleichbar ist mit der Beziehung zwischen Menschen, aber dass der Vergleich auch an manchen Ecken hinkt. Und wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir solche Vergleiche jetzt 100%ig auf die Gottesbeziehung übertragen, sondern man muss gucken, wo passt eigentlich der Vergleich und wo passt der Vergleich nicht. Und mir ist das Sonntag so aufgefallen, ich hatte Sonntag verpennt und war nicht im Gottesdienst, musste halt auch nicht predigen und ja, konnte deswegen ganz gut damit leben, den Wecker auszumachen. Und ich habe morgens dann ein bisschen Anbetungsmusik gehört und Gott angebetet. Und auf einmal ist mir etwas klar geworden, was ich viel zu selten gepredigt habe. Oder eine ganze Weile habe ich sehr oft gepredigt, aber jetzt schon seit einer Weile irgendwie viel zu selten gepredigt habe. Nämlich, dass Gott in seiner Zuneigung zu uns kein Mensch ist und auch nicht mit irgendwelchen Menschen vergleichbar ist. Mir sind 2 Bibelstellen aufgefallen und ich dachte, die wären beide aus dem Psalmen. Waren sie aber nicht, keiner von denen. Aber ich habe sie trotzdem gefunden. Ich habe einfach vorne angefangen und so lange gelesen, bis ich sie... dann bei Klageliedern die erste gefunden habe. Klagelieder 3 ist das unpositivste Buch der Bibel. Also das heißt, falls du noch nie Bibel gelesen hast, fang bitte um Gottes Willen nicht mit Klageliedern an, weil danach wirst du wahrscheinlich denken, das ist alles so und wirst dich umorientieren. Klagelieder 3, Vers 22 bis 23. Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen. Groß ist deine Treue. Und Huld ist Altdeutsch für Gnade. Heute würde man Gnade sagen. Also die Gnade des Herrn ist nicht am Ende und jeden Morgen hat er wieder Erbarmen. Ey, und das ist eine Sache, die mich so fasziniert. Echt, wenn ich es gibt so viele Sachen, die ich mir für mich selber wünsche, aber eine davon ist, dass ich das auch könnte. Dass ich jeden Morgen aufwache und meine Gnade ist wieder völlig neu. Dass ich jeden Morgen aufwache und meine Treue ist wieder so, als ob mir noch nie jemand auf die Nerven gegangen wäre, als ob es noch nie irgendwelche schwierigen Situationen in der Gemeinde gegeben hätte, als ob ich noch nie verletzt worden wäre. Das wäre richtig toll. Und ich kriege das nicht hin. Aber Gott ist ja unser großes Vorbild und der kriegt's hin. Es ist natürlich nicht so, dass Gott jeden Morgen aufsteht, also es ist nicht so, dass er abends ins Bett geht. Aber wenn er es täte, dann wäre es wirklich so, er würde morgens aufwachen und würde seine Kinder sehen und würde nur geliebte Kinder sehen. Hätte kein schlechtes Gefühl dir gegenüber. Würde sich nicht über das ärgern, was du letzte Woche getan hast, sondern seine Gnade wäre wieder genauso neu, wie bevor das passiert ist. Und Gott hat nicht einen schlechten Tag. Ich meine, auch das ist total faszinierend. Ich habe zwar auch keine schlechten Tage, aber ich kenne Leute, die schlechte Tage haben und das ist total anstrengend mit denen. Aber Gott hat keine schlechten Tage und er ist jeden Tag gut gelaunt und immer wenn er uns sieht, ist er positiv gestimmt und findet uns gut und ist für uns und hält uns nichts vor. Und die zweite Bibelstelle ist aus Jesaja. Habe ich nicht mit. Ist gar nicht in meinem Koran. Jesaja 43, 25. Entschuldigung, ich versuche immer das zu lassen. nicht ernsthaft. Ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht. Ich gedenke nicht mehr deiner Sünden. Und es hat irgendwie was gegeben, was mich gleichzeitig fasziniert und völlig gewundert hat. Ihr habt bestimmt schon so Predigten gehört, wo es heißt, Gott vergibt und vergisst. Er vergibt dir erst und dann kann er sich nicht dran erinnern. Er nimmt unsere Sünden, schmeißt sie ins tiefste Meer und hat danach keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Und es gibt so diese schöne Geschichte, die erzählt Bran Manning in seinem Buch Größer als dein Herz. Ist wahrscheinlich eine erfundene Geschichte, aber die geht so, dass in New York so eine katholische Schwester einen super Draht hatte zu Gott und Gott sagt ihr halt alles, was sie ihn fragt. Und jetzt kommt ihr Bischof zu ihr und er ist ein skeptischer Mann und er möchte sie gerne testen. Und er sagt ihr, wenn du das nächste Mal betest, oder sagen wir, wenn du Montag betest, dann frag Gott doch mal, welche Sünden ich am Sonntag im Beichtstuhl meinem Beichtvater gesagt hab. Und sie so, okay, mach ich. Und Montagabend ruft er an und ist irgendwie schon ganz aufgeregt und sagt, ja, okay, Schwester, hast du das gemacht? Und sie so, ja, habe ich gemacht. Ich habe gebetet und habe Gott gefragt. Und er fragt sie, und was hat Gott gesagt? Und sie sagt, Gott hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ach, und das hat mich immer total berührt, weil ich denke, das ist so gut, dass Gott sich nicht dran erinnern kann. Aber auf der anderen Seite hat es mich immer total irritiert, weil man besteht ja nicht nur aus dem Herzen, das sich freut, sondern auch aus dem Kopf, der denkt. Und mein Kopf hat immer zwei Sachen nicht zusammengekriegt. Ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass Gott allwissend ist und nicht einmal weiß, was ich vor 5 Minuten gemacht habe. Und schlimmer noch, wie kann Gott mich eigentlich weiterbringen, wenn er sich nicht erinnert, wo ich herkomme? Wenn für ihn jede Sünde immer wieder völlig neu ist und er total darüber überrascht ist, dass Storch lügt, wie kann er denn meinen Charakter dann so entwickeln, dass ich nicht mehr lüge? Das habe ich nicht zusammengekriegt. Und vielleicht bin ich der Einzige, der sich solche Fragen stellt, aber hin und wieder treffe ich ja nochmal jemanden, dem sowas auch wie so ein theologischer Stein im Schuh ist, der ihn irgendwie stört und so auf Dauer was wund reibt. Und ich habe das eigentlich erst zustande zusammengekriegt, als ich diese Jesaja-Stelle und noch so ein paar andere Stellen gelesen habe, weil es nämlich tatsächlich eher so ist, dass Gott unserer Sünden nicht mehr gedenkt, als dass er sie vergisst. Und dahinter steht, dass er sich sehr wohl daran erinnern kann, aber durch Vergebung ist das, was passiert ist, wird anders bewertet. Er kann sich daran erinnern, was du gemacht hast, aber es zerstört die Beziehung nicht. Er hält es dir nicht vor. Er kramt es nicht irgendwann wieder aus der Schublade und sagt dir beim nächsten Sündigen, ja, das hast du damals ja schon gemacht. Du bist immer so. Du bist genau wie deine Mutter, die hat auch schon immer gelogen. Mit der bin ich auch schon schlecht klargekommen. Ich meine, so ist Gott nicht. Wir machen das immer so, wenn irgendjemand was an uns Böses tut, dann bauen wir gleich ein Denkmal auf, damit wir möglichst oft daran denken können und den anderen auch möglichst oft zu diesem Denkmal hinführen können. Und Gott macht genau das Gegenteil. Er sagt, ich werde dieser Sachen nicht mehr gedenken. Es ist nicht so, dass ich es vergessen habe. Ich weiß genau, wer du bist. Aber ich liebe dich dennoch, weil meine Gnade das zudeckt, was du gemacht hast. Und weil ich es nicht mehr so bewerte, wie es eigentlich bewertet werden müsste. Und das ist, hey, das ist genau das, was Vergebung macht. Ich finde das so bekloppt, diese deutsche Redensart, vergeben und vergessen. Ich meine, man kann nichts vergessen. Also, wenn man wirklich was vergisst, dann aus Tüdeligkeit, aber man kann eigentlich nichts vergessen. Und das, was Vergebung tut, ist, dass du die Situation sehen kannst und du bewertest sie völlig anders. Auf einmal verletzt es dich nicht mehr. Du weißt, was passiert ist, aber es ist nicht mehr, dass du deswegen nicht schlafen kannst oder dass es dich total fertig macht. Es wird einfach anders bewertet. Und das ist genau das, was Gott macht. Hey, und das ist, ich bin auch am Ende jetzt, aber das ist irgendwie etwas, was ich gerne in unserem Fundament sehen möchte und was nur durch Offenbarung Gottes kommt. Nämlich, dass egal, was wir tun, wir sind gerecht vor Gott. Paulus sagt, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Wir sind die Gerechtigkeit. Und es hat nichts damit zu tun, wie wir uns fühlen. Es hat nichts damit zu tun, was wir gemacht haben, sondern es hat damit etwas damit zu tun, wie Gott uns sieht. Und das ist kein Freifahrtschein zum Sündigen. Das muss man ja gerade in Jesus-Freaks-Gemeinden auch immer wieder sagen. Also es ist nicht so, dass es egal ist, ob wir sündigen oder nicht. Weil Sünde an sich ja schon irgendwie negative Konsequenzen mit sich bringt. Es heißt nur, dass die Beziehung zu Gott eigentlich nicht darunter leiden kann. Jedenfalls nicht von Gottes Seite, weil Gott uns nichts vorhält. Und das Problem da ist hundertprozentig auf unserer Seite. Hey, und wie oft kommt das vor, irgendwie du sündigst und du traust dich eine Weile nicht mehr ins Gebet und dann bist du mal wieder im Gottesdienst. Und während der Anbetung kommt auf einmal alles wieder zurück und du schämst dich total und denkst dann auch noch, das wäre der Heilige Geist, der dich an das erinnert hat. Und da würde ich sagen, völliger Unsinn. Es ist nicht der Heilige Geist, vielleicht ist es der Teufel, vielleicht ist es deine Seele, aber du brauchst Offenbarung darüber, dass es einfach nicht stimmt und dass solche Sachen dich nicht aus Gottes Gegenwart reißen können. Und es wäre so eine Veränderung für unser christliches Umfeld, wenn wir das anfangen würden zu glauben. Wenn wir nicht mehr so leben wie Leute, die permanent Angst vor Gott haben, weil sie irgendetwas verbrochen haben und meinen, dass Gott es ihnen vorhält. Wenn wir wissen irgendwie, dass wir auf dem Weg zur Heiligkeit jedes Mal Vergebung haben, wenn wir straucheln, hey, dann wäre das eine ganz andere geistliche Atmosphäre in unseren Gemeinden, bin ich hundertprozentig überzeugt. Und es lohnt sich, in das Ding rein zu investieren. Das sind so Sachen, so Erkenntnisse, die kommen selten über Nacht. Kann mal passieren, aber meistens braucht man wirklich Jahre, manche brauchen Jahrzehnte des Bibelstudiums und Meditierens und Betens und Seelsorge, bis sie irgendwann an diesen Punkt kommen. Aber es lohnt sich reinzukommen. Ich weiß nicht, warum gerade dieser Punkt mir so extrem leicht gefallen ist, aber das hat durch ein paar Monate oder Wochen oder so gedauert, dann hatte ich auch irgendwie diese Angst vor Gott nicht mehr. Aber deswegen kann ich auch echt hier stehen und sagen, dass es sich lohnt. Es lohnt sich wirklich reinzukommen. Es ist wichtig, reinzukommen. Jesus, ich bete irgendwie, dass du es machst, Gott. Ich kann nur ein paar schwache menschliche Worte bringen. Gott, ich bete, dass du es nochmal ausfilterst, ja, dass du das, was nur Witz und Rhetorik war, dass du es jetzt wieder rausholst und dass du in unseren Herzen das groß werden lässt, was von dir ist. Vater, ich will echt nicht mehr, dass irgendjemand von unseren Leuten sich nicht in deine Gegenwart traut wegen Sünde. Gott, ich will nicht, dass irgendjemand abgeschnitten ist von dem Einzigen, was ihm hilft, nämlich du, weil er sich nicht traut, mit dir zu reden. Gott, das darf nicht mehr sein. Vater, ich bete, dass du Heiligkeit uns schenkst, Herr, oder dass du uns eine Motivation zur Heiligkeit schenkst. Vater, ich bete, dass jeder, der heute Abend hier ist, egal, heute Morgen, egal ob aus unserer Gemeinde, irgendeine andere Gemeinde, Gott, ich bete, dass du jeden in eine Heiligkeit reinführst, die in den Augen blendet. Aber ich bete, dass du uns auf dem Weg dahin auch wirklich hilfst, dass wir wissen, dass du nicht etwas gegen uns aufbaust, dass es nicht im Himmel Gedenksteine unserer Sünde gibt, sondern dass es, ja, dass du das alles nicht mehr hast, dass du an all diese Sachen nicht mehr gedenkst. Vater, ich bete, dass du einfach eine große Offenbarung deiner Liebe zeigst, Herr, jedem, der hier ist, jedem, der hier ist. Vater, ich bete, dass jeder, der noch nicht ganz klar ist, und wie, ob es dich wirklich gibt oder ob es gut ist, mit dir zu leben, bitte ich, dass du jedem durchs Herz gehst und jeden anrührst und dass du zeigst, dass du wirklich der Erlöser bist, dass du kein Gott bist, der uns zusätzlich bedrücken möchte, sondern dass du ein Gott bist, der uns Gutes tun will und der uns erquickt. In Jesu Namen. Amen.